Herzlich willkommen zu Trotzdem Es, der Podcast. Wir freuen uns, dass du uns zuhörst. Bei Trotzdem Es dreht sich alles um das Leben mit Multipler Sklerose. Wir sprechen mit MS-Betroffenen und ihren Angehörigen und auch mit Experten. Gemeinsam beleuchten wir die unterschiedlichen Facetten von MS, der Krankheit mit den 1000 Gesichtern.
Es sind nicht nur gesunde Frauen und Männer, die schwanger werden und Kinder kriegen oder Väter werden wollen, sondern es gibt auch welche mit einer chronischen Erkrankung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trotz MS, der Podcast. Wir sprechen heute über die Themen Schwangerschaft, Familienplanung und Sexualität bei MS. Und wir wollen darüber sprechen, welche Auswirkungen Multiple Sklerose auf das Liebesleben, aber eben auch auf das Familienleben haben kann. Und dazu darf ich heute Frau Professor Kerstin Hellwig als Expertin begrüßen. Sie ist Fachärztin für Neurologie am Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum und Teil des Teams MS und Kinderwunschregister. Hallo Frau Professor Hellwig, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo. Ich freue mich auch, dabei zu sein.
Liebe Frau Professor Hellwig, wir starten unsere Podcast-Folgen ja immer mit einer spontanen Entweder-Oder-Runde. Das heißt, Sie bekommen von mir eine Auswahl und entscheiden sich einfach spontan für eine der beiden Möglichkeiten. Perfekt durchplanen oder flexibel improvisieren?
Flexibel improvisieren.
Mutig voraus oder vorsichtig bedacht?
Mutig voraus.
Einzelkämpferin oder stark im Team?
Stark im Team.
Das war's schon, kurz und schmerzlos. Frau Professor Hellwig, welche Fragen beschäftigen Ihre Patienten und Patientinnen rund um die Familienplanung mit MS am meisten?
Also es gibt verschiedene Zeitpunkte, in denen verschiedene Fragen wichtig werden. Zu Beginn, wenn die Diagnose gestellt wird, ist es häufig eine Frage, wie ist die Vererbbarkeit der Erkrankung, wenn so ein Kinderwunsch in der Zukunft liegt oder man vielleicht schon Kinder hat. Dann der große Themenkomplex, weswegen ich letztlich auch dieses Register irgendwann gegründet habe, ist der richtige Umgang mit den Immuntherapien in der Schwangerschaftsplanung. So hat es letztlich begonnen. Mittlerweile auch durch so ein paar Fachinformationsänderungen auch die Frage, kann ich Medikamente sogar, muss ich sie, kann ich sie weitergeben? Und der dritte Punkt ist dann, wie kann ich entbinden? Kann ich eine Periduralanästhesie bekommen? Und der letzte Punkt, der noch wichtig ist, stillen, ja oder nein? Und mittlerweile auch das hat sich verändert. Stillen vielleicht mit Medikamenten, ja oder nein?
Wie sieht es denn einmal den Schritt zurück grundsätzlich aus? Welche Auswirkungen kann eine Multiple Sklerose auf eine Schwangerschaft haben? Jetzt mal unabhängig von Therapien.
Das sieht erstmal grundsätzlich gut aus. In der Schwangerschaft sinkt nämlich das Schubrisiko und ist vor allem fast null im letzten Drittel der Schwangerschaft und steigt dann nach der Geburt wieder an. Mischt man alles zusammen, die gesamte Schubrate quasi, und analysiert jährliche Schubraten, dann ist die Schubrate im Prinzip nicht verändert zuvor der Schwangerschaft. Durch das Absinken und das Ansteigen bleibt die im Prinzip im Mittel ähnlich, aber das ist der typische Verlauf der Schwangerschaft. Genau, und das wissen auch die meisten Patienten.
Also bestehen da grundsätzlich erstmal keine Bedenken, dass man vermehrt Schübe hätte während einer Schwangerschaft oder dass die MS sich stark verschlechtert?
Ja, das ist die alte Sichtweise. Das sind quasi Daten, die ersten Daten, die es überhaupt beschrieben haben. Früher, muss man sagen, wurde Frauen mit einer MS abgeraten, eigene Kinder zu kriegen. Das stand auch so in den Lehrbüchern, weil man eben beobachtet hat, oh mein Gott, nach der Geburt gibt es Schübe. Das hat sich verändert. Und dann hat man erstmal rausgefunden, nee, wir haben hier diesen typischen Verlauf und auch Schwangerschaften sind nicht mehr mit Behinderung assoziiert. Also Frauen, die Kinder kriegen, haben kein größeres Behinderungsproblem als Frauen, die keine Kinder kriegen, auch später nicht. Dann hat man aber festgestellt, oh mein Gott, ich habe so eine Menge Medikamente und vielleicht wirkt diese Schwangerschaft nicht mehr als Schubschutz, wenn ich bestimmte Medikamente absetze. Also so sind verschiedene Epochen durchlaufen worden, auch mit Wissenszuwachs.
An welche Anlaufstellen oder welche Ansprechpersonen können sich MS-Betroffene mit genau diesen Fragen und Sorgen wenden? Ist das eher eine gynäkologische Fachkraft, die da zur Rate gezogen werden sollte, oder ist es die neurologische Fachkraft?
Es ist definitiv die neurologische Fachkraft. Das muss man unbedingt sagen. Wir haben einfach unfassbar viele MS-Medikamente dazu bekommen in den letzten Jahren. Und das kann man nicht erwarten, das von einem Gynäkologen zu überblicken. Natürlich sollte man eine Schwangerschaft planen, auch so ganz mit gynäkologischen Aspekten und Folsäure vorher schon einnehmen. das klar mit dem Gynäkologen besprechen, aber diese ganzen Therapiefragen, das muss der Neurologe beantworten. Dann kann man natürlich seinen Neurologen oder viele MS-Patienten gehen auch in spezielle MS-Zentren, weil es sehr komplex geworden ist mit der Therapie. Es gibt dann außerdem noch ein ganz tolles Projekt von der DMSG, das heißt Plan Baby. Da sind alle betroffenen Berater der Landesverbände geschult und außerdem biete ich dann auch nochmal mit der DMSG zusammen NRW, also DMSG NRW, viermal im Jahr ein Webinar an, in dem sich mittlerweile, also das ist auch immer bekannter geworden, in dem sich irgendwie zwischen 120 und 180 Einzelteilnehmer anmelden, was aber bedeutet, dass de facto häufig zwei oder sogar drei am Bildschirm sitzen, weil wir schon vor Corona angefangen haben, das als Webinar anzubieten, um in Deutschland und vielleicht auch Österreich und der Schweiz eine größere Reichweite zu haben. Und das sind so die Beratungsstellen, die mir jetzt einfallen. Und man kann mir eine E-Mail schreiben, also das gerade für komplexe Fälle, was mal im Webinar nicht abgedeckt ist, machen das zum Beispiel auch viele Ärzte, die dann nochmal eine ganz spezielle Frage haben.
Und welche Rolle spielt das MS- und Kinderwunschregister, von dem Sie ja auch vorhin schon mal kurz gesprochen haben?
Ja, das ist dann das Endprodukt. Wenn Frauen dann schwanger sind oder im Moment haben wir aktuell auch ein neues Projekt, wo wir schon Frauen sammeln, die eine Schwangerschaft planen, dann können Frauen, die möchten, an unserem Register teilnehmen. Und ich habe dann Mitarbeiter, die alle drei Monate nachher in längeren Abständen anrufen, fragen, wie es der Frau geht, nachher fragen, wie es dem Baby geht und so weiter. Und diese Daten werden letztlich gesammelt und ausgewertet, immer mit dem Ziel, die beste Beratung zu finden, das beste Vorgehen, weil wir, das ist einfach ein grundsätzliches Problem, nicht nur bei der MS, sondern überhaupt bei Frauen, die chronisch krank sind und die schwanger werden wollen, dass wir Medikamente haben, aber diese Medikamente den Bereich Stillzeit und Schwangerschaft im Wesentlichen ausklammern und häufig ganz konservative Empfehlungen da drin sind, wie man jetzt mit diesen Medikamenten umgeht. Am besten würde man alles absetzen, steht meistens drin, Jahre vorher im besten Fall, ich übertreibe jetzt natürlich, aber das ist eben nicht immer möglich mit einer chronischen Erkrankung. Das ist so das Hauptziel des Registers, um da den besten Umgang irgendwo zu finden.
Was würden Sie sagen, ist wichtig, dass sich Betroffene mit MS, sei es jetzt der Vater oder die Mutter, im Vorfeld bei der Familienplanung bewusst machen?
Das ist je nach Typ der MS und Aktivität der MS, also wenn man eine besonders aktive MS hat, dann sollte man die Schwangerschaft planen. Also man sollte, das ist tatsächlich so der Hauptrat, den ich geben kann, dass man nicht einfach sagt, okay, hier, jetzt, morgen plane ich eine Schwangerschaft, sondern dass man es schon mit dem Neurologen abspricht, wie gehe ich jetzt mit diesem individuellen Medikament und meinem individuellen Plan und Körper vor. Also ne, setze ich ein Medikament ab, wechsle ich ein Medikament, setze ich ein Medikament erst ab, wenn der Schwangerschaftstest positiv ist. Wie ist mein individueller Verlauf der MS? Wie alt bin ich? Ne, gibt es irgendwelche Gründe, die dagegen sprechen, dass man schnell schwanger wird? Solche Sachen. Also ein kleines bisschen mehr Planung, als wenn man keine MS hat.
Ich wollte gerade sagen, für Schwangerschaften gilt dann also doch eher perfekt durchplanen als flexibel improvisieren.
Ja, genau.
Aber nicht nur die Familienplanung kann ja durch die MS beeinflusst werden, sondern auch das Liebesleben an sich, ganz unabhängig von Kinderwunsch, ja oder nein. Welche MS-Symptome können konkret Einfluss auf die Intimität haben?
Ach, eigentlich ganz viele. Die MS ist ja auch die Erkrankung der 1000 Gesichter und weil sie eben symptomatisch so vielfältig ist. Ne? Das fängt schon an, wo man vielleicht jetzt gar nicht dran denkt, ist aber diese abnorme Erschöpfung, die bei der MS ganz häufig auftritt, die Fatigue-Symptomatik. Und das alleine kann schon dazu führen, dass man einfach zu erschöpft ist und deswegen das Liebesleben reduziert ist. Können aber auch wirklich so andere Symptome sein, wie Missempfindungen, die natürlich auch den Genitalbereich betreffen können. Dann auch eine vaginale Trockenheit. Letztlich kann es sein, dass Erektionsstörungen auftreten oder auch Störungen der Ejakulation, sprich eines normalen Samenergusses. Also da sind verschiedene Probleme möglich.
Und Was ja auch eine Auswirkung sein kann, ist, dass sich das Selbstbild durch die MS verändert, beziehungsweise auch die Wahrnehmung des eigenen Körpers, teilweise eben auch durch Missempfindung, aber natürlich auch auf psychischer Ebene. Wie kann es Betroffenen gelingen, selbstbewusst mit diesen Veränderungen umzugehen und körperliche Nähe und Intimität dann trotzdem weiter zuzulassen, soweit das der Wunsch ist?
Naja, das ist eine super komplexe Frage. Das hängt einfach von verschiedenen Faktoren zusammen. Manche dieser Symptome kann man irgendwie medikamentös behandeln. Dann gibt es natürlich Medikamente, um Erektionsstörungen zu verbessern. Es gibt Gleitgels, die man jetzt so anwenden kann. Ist es allerdings, oder bei der Fatigue, dass man zum Beispiel Uhrzeiten verändert. Ja, wenn man abends total erschöpft ist, dass man vielleicht morgens eher Sex hat oder solche Sachen. Mit dem Selbstbild, und das hängt auch häufig damit zusammen, würde ich jetzt so aus der Erfahrung sagen, wobei auch, also dieses sexuelle Funktionsstörungen sind vollkommen unterthematisiert, auch noch mit MS-Patienten. Aber es hängt häufig auch damit zusammen, wie die Akzeptanz der Erkrankung ist. Und dann kann es sein, dass man wirklich auch eine begleitende Gesprächstherapie braucht. MS-Patienten, die größten Schwierigkeiten haben mit der Diagnose, haben die meisten Probleme. Also eine gewisse Akzeptanz, dass sie da ist, sie geht einfach nicht mehr weg. Man muss irgendwie mit ihr zurechtkommen, ist, glaube ich, wichtig.
Meine nächste Frage haben Sie jetzt auch gerade schon so ein bisschen vorweggenommen, inwieweit das überhaupt, diese Punkte überhaupt Thema sind im Gespräch, jetzt sei es von den PatientInnen selbst angesprochen, aber auch vielleicht von den Fachkräften thematisiert, nachgefragt, ob es da Redebedarf gibt, weil es ist ja einfach ein sehr intimes Thema.
Ja, also es ist ein sehr intimes Thema. Es ist tatsächlich ein kleines bisschen auch ein frustrantes Thema, finde ich, ne? Es wird zum Beispiel, viele Frauen, die zu mir kommen, wollen schwanger werden. Und die meisten werden auch auf natürlichem Wege schwanger. Das heißt, sie haben irgendwie Sex. Und das wird selten thematisiert. Gelegentlich habe ich das schon auch, dass sexuelle Funktionsstörungen da auch auftreten und dass Fatigue zum Beispiel ein Problem ist, Missempfindungen tatsächlich auch ein Problem sind. Das wird manchmal thematisiert. Ansonsten wird es häufiger von Männern thematisiert, dann aber auch im fortgeschrittenen Verlauf der Erkrankung. Aber im Prinzip ist es ein Thema, was zu wenig angesprochen wird.
Ist denn, wenn das bei Ihnen Thema im Gespräch ist, sind dann auch oft die Partner dabei? Also wissen Sie, ob da ein offenes Gespräch stattfindet? Beziehungsweise ich könnte mir vorstellen, es ist wichtig, dass dort ein offenes Gespräch stattfindet. Aber ist das der Fall?
Sind schon häufig Partner dabei jetzt so in den Gesprächen. Ja, das ist auch so eine gemischte Sache. Ich glaube, das hängt auch wieder, was ich vorhin schon erwähnte, mit der Akzeptanz der Erkrankung zusammen. Wenn man je mehr man sie akzeptiert hat und wie gesagt, desto offener kann man auch über solche Symptome dann auch sprechen. Ne?
Jetzt gibt es ja noch einen Punkt, bei der die MS dann auch wieder für Frauen gerade ein Thema wird, das ist die Menopause. Wie ist das mit der hormonellen Umstellung während der Wechseljahre? Kann das die MS auch wieder beeinflussen in ihrem Verlauf oder hat die MS da andersrum wieder eine besondere Auswirkung auf die Wechseljahre?
Ja, das ist auch ein ganz spannendes Thema. Witzigerweise auch wieder eins ziemlich untererforscht, muss man sagen. Wir haben tatsächlich im Rahmen der Forschungsförderung der DMSG letztes Jahr einen großen Projektvorschlag bewilligt bekommen. Lotus-Projekt haben wir das genannt, um auch die Rolle von der Menopause auf den Verlauf der MS zu untersuchen, weil ehrlich gesagt gibt's nicht so richtig viele gute Daten. Und was in zeitlichem Zusammenhang fällt, ist definitiv eine Sache, also das Geschlechterverhältnis, dass deutlich mehr Frauen von der MS betroffen sind, beginnt ungefähr in der Zeit, wenn die nach der Menarche, sprich nach der ersten Menstruation bis zur Menopause. Die anderen, was vorher nachher diagnostiziert wird, ist das Geschlechterverhältnis zwischen Männern und Frauen quasi ausgeglichen. Plus, minus. Und während der reproduktiv aktiven Phase sind deutlich mehr Frauen betroffen. Dann ist noch eine andere Besonderheit, dass die Phase, in der westlichen Industriestaaten wie Deutschland ist das Alter ungefähr 51, wenn die letzte Periode aufgetreten ist. Das kann man ja auch nur rückwirkend sagen, ne? Wenn sie dann wirklich weggeblieben ist. Und das ist auch so ein Zeitpunkt, wo man, wo bei einigen Patienten dann auch so ein chronisch progredienter Verlauf beginnt, sprich so ein schleichender Verlauf. Also die Gedanken, die sind da. Ganz genau wissen tut man das nicht. Und man weiß auch nicht ganz genau, ob es, inwieweit Hormone, also exogene Hormone, dass diese Symptome verändern. Ganz klar ist, also mein Rat wäre auf jeden Fall jetzt, wenn man Wechseljahresbeschwerden hätte, dass man sich dann, da ist der Frauenarzt tatsächlich oder die Frauenärztin sind die richtigen Ansprechpartner, um dann die geeignete Hormonersatztherapie zu finden, wenn sie denn notwendig ist. Auch das dürften Frauen mit einer MS natürlich einnehmen. Es kann die Lebensqualität erheblich steigern oder vielleicht auch solche Symptome wie Hitzewallungen lindern, wo MS-Patienten, also im Moment jetzt bei diesen langen Temperaturen der großen Hitze, haben MS-Patienten sowieso häufiger ein Problem. Und bei diesen Hitzewallungen, bei Hitze leiden die Nerven schlechter und MS-Patienten beklagen mehr Symptome. Also so könnten Zusammenhänge geschlossen werden. Da ist auf jeden Fall, sind die Gynäkologen die richtigen Ansprechpartner.
UTOR-Phänomen Hitze, das ist bekannt. Aber dass es sich mit Hitzewallung quasi in der Menopause genauso verhalten kann, das war mir jetzt persönlich nicht klar. Spannender Aspekt auf jeden Fall. Was würden Sie denn Ihren Patientinnen und auch den männlichen Patienten, die es ja gibt, die das Thema natürlich dann manchmal auch mitbringen, Familienplanung und wenn es da Probleme gibt, im Umgang mit all diesen Fragen wünschen, also eben Sexualität, Familienplanung und dann eben auch die Schwangerschaft. Sie sagten ja, da ist eh viel passiert in den letzten Jahren. Gibt es da irgendwas, was Sie sagen, das würden Sie sich noch wünschen, dass das auch noch den Betroffenen vereinfacht wird?
Nee, ich glaube, dass wir ehrlich gesagt auf einem ziemlich guten Weg sind. Und also mein persönliches großes Anliegen ist ja das mit der Schwangerschaftsplanung und mit der Stillzeit. Und auch wenn nötig, mit Therapien. Also man braucht nicht immer das, um mich nicht falsch zu verstehen, man kann viele Therapien absetzen, aber manchmal braucht man eben eine Therapie. Und mein Appell an Betroffene, Wissenschaftler, Ärzte, Pharmafirmen und Zulassungsbehörden ist vor allem derjenige, das nicht irgendwie auszuschließen. Und da ist aber alles auf einem ganz guten Weg. Es sind nicht nur gesunde Frauen und Männer, die schwanger werden und Kinder kriegen wollen oder Väter werden wollen, sondern es gibt auch welche mit einer chronischen Erkrankung. Und wenn man für diese chronische Erkrankung Therapien braucht, dann müssen wir das mit dieser ganzen Truppe zusammen hinkriegen, dass wir dieses Thema Schwangerschaft und Stillzeit eben nicht ausklammern, sondern dass wir das so machen, dass wir das beste Risiko-Nutzen-Verhältnis finden für Mütter und dann die zukünftigen Kinder. Und da müssen alle mitmachen und das muss sich verändern, das ist aber auch auf einem guten Weg.
Das ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort, finde ich. Denn wir sind tatsächlich schon fast am Ende von unserem Gespräch angekommen. Ich hätte noch für Sie ein paar Satzanfänge, die wir auch mit unseren Gästen immer durchgehen, dass Sie die für uns vervollständigen. Auch da dürfen Sie gerne einfach wieder spontan antworten bzw. die Sätze vervollständigen. Bei der Aufklärung rund um Multiple Sklerose motiviert mich immer wieder
die vielfältigen Möglichkeiten, die wir heutzutage haben.
Im Klinikalltag darf nicht zu kurz kommen.
Die Zeit für ein ausführliches Gespräch, vor allem zu Beginn der Erkrankung, um Patienten viel Sorge zu nehmen.
Die Kampagne Trotz MS bedeutet für mich,
dass sie einfach aufzeigt, wie viele Möglichkeiten es gibt, auch wenn man an einer chronischen Erkrankung erkrankt ist.
An der Neurologie fasziniert mich am meisten
die MS und verwandte Erkrankungen.
Das war's. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erfahrungen und Ihre Expertise mit uns geteilt haben. Ich glaube, wir haben ein paar interessante Einblicke bekommen und eben auch gerade der Aspekt, dass wir da, wie Sie jetzt auch mal zum Schluss so schön gesagt haben, auf einem guten Weg sind. Das ist eben aber auch dank zum Beispiel dem MS im Kinderwunschregister, aber auch der DMSG, da einfach Ansprechstellen gibt, wo man sich hinwenden kann und man, wenn man über diese Sorgen spricht und über die Thematik, man auf jeden Fall, es einen Weg gibt, den man dann eben gemeinsam finden kann. Und wenn unsere Hörerinnen und Hörer noch weitere Informationen zu dem Thema finden möchten, dann können sie das natürlich auf unserer Website www.trotz-ms.de und auf unseren Social-Media-Kanälen auf Instagram und Facebook. Und Ihnen, Frau Professor Hellwig, vielen Dank, dass Sie hier waren und mit mir über diese Themen gesprochen haben.
Vielen Dank für die Einladung und hat Spaß gemacht, mit Ihnen zu plaudern.
Vielen Dank. Das war Trotz MS, der Podcast. Wir hoffen, du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, schau doch mal auf unserer Website www.trotz-ms.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei.